Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt.
194. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs.
Heute hören wir einen Text aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Propheten Hesekiel, im 2. Kapitel, ab Vers 1. Da schreibt er: Und er, also Gott, sprach zu mir: Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachlige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Ein interessanter Text. Der Kontext ist hier jetzt gar nicht mal so wichtig. Hier geht es eigentlich darum, dass ein Prophet ganz offensichtlich aufgefordert wird, zu denen zu gehen, die als Haus des Widerspruchs, wie sagt er so schön, mit den harten Köpfen und den Widerspenstigkeiten sich auflehnen, verstockte Herzen haben. Ja, und er soll ihnen das sagen. Und sie werden es vermutlich nicht annehmen. Er soll es ihnen aber trotzdem sagen. Und er soll sich nicht fürchten. Er soll sich nicht fürchten vor dem, was ihm da entgegenkommt. Ja, das ist doch eine interessante Sache. Ist das etwas, was damals passierte, oder geht uns das überhaupt was an? Ist das etwas, woraus wir etwas lernen können? Gibt es so etwas wie eine Art von innerer Aufforderung Gottes? Für Sie, für mich oder für jeden von uns? Nein? Doch, ich glaube schon. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Sie stehen auf einem Bahnhof. Und Sie sehen, dass da ein Kind da rumläuft. Das läuft ziemlich an der Bahnhofskante. Sie beobachten das Kind. Sie sehen den herannahenden Zug. Und Sie sehen, dass da das Kind ein bisschen stolpert. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, dieses Kind abzufangen. Tun Sie es oder tun Sie es nicht? Was geht Sie ein fremdes Kind an? Ich bin sicher, Sie werden es tun, wenn Sie sicher sind, das Kind retten zu können. Ja, warum denn? Weil es so etwas wie eine innere Aufforderung in Ihnen gibt, jetzt dieses Kind vor dem Abgrund zu retten. Das ist doch klar. Ja, wo kommt denn diese innere Aufforderung her? Tja, daran kann man erkennen, dass er doch in praktisch jeden Menschen noch einen Keim der Liebe gelegt hat. Eine Bereitschaft, sich einzusetzen, dort, wo so ein unschuldiges kleines Kind einem Verhängnis ausgesetzt ist. Wenn das der Fall ist, dann bin ich sicher, dass in Ihrem Leben sehr häufig es so etwas wie Impulse gibt, wo Sie eigentlich merken, jetzt müssten Sie etwas tun, jetzt müssten Sie etwas sagen, jetzt müssten Sie etwas unternehmen, weil das einfach ganz dringend notwendig ist. Und meistens tun Sie es dann doch nicht. Weil Sie wissen ziemlich genau, dass das auf Widerstand stößt, dass das, wie heißt so schön, böses Blut macht, dass es andere Leute ärgert. Und dann können Sie noch so nett sein und noch so freundlich und diplomatisch. Aber die Wahrheit ist nun mal eine Angelegenheit, die nicht so gern gesehen wird, ist doch klar. Und diejenigen, die sich in ihre jeweiligen Lügen verstrickt haben, bei denen ist das ganz klar, dass sie das dann nicht gutieren und nicht gut finden, dass sie dann nicht nur auf Widerstand oder Ärger, sondern vielleicht sogar richtig auf Hass treffen. Dass man ihnen das heimzahlt, dass sie es gewagt haben, auf diese Art und Weise darauf aufmerksam zu machen. Und wenn sie das gut berechnen können, dann werden sie es vermutlich unterlassen, oder? Auch auf Kosten derer, die eventuell davon betroffen sind. Auch wenn sie wissen, dass es eigentlich sinnlos ist, das ist ein schönes Wort, das wir immer so gern verwenden, um uns selbst zu beruhigen, dass wir Dinge nicht getan haben, von denen wir wussten, dass wir sie eigentlich hätten tun sollen. Ist doch sinnlos. Woher können Sie das denn wissen? Kann es nicht sein, dass die Wahrheit, die Sie in dem Augenblick auf eine klare und im Idealfall natürlich auch freundliche und zugewandte Art und Weise dann dem Betreffenden sagen, dass diese Wahrheit in dem Augenblick zwar abgelehnt wird, aber dennoch in Ihnen stecken bleibt, dass es in Ihnen rumort, arbeitet, und dass irgendwann diese Wahrheit tatsächlich bei Ihnen auch eindringt und dass Sie sich genau dann daran erinnern, wenn es notwendig ist. Kann das nicht sein? Woher wollen Sie das wissen? Wir können das nicht wissen. Oder anders ausgedrückt, wenn es um die Wahrheit geht und darum, dass Menschen vor etwas bewahrt werden sollen, dann ist die Wirkung dieser Wahrheit nicht mehr unsere Angelegenheit, sondern das ist Gottes Angelegenheit. Und das ist genau das, was Gott hier sagt. Sie sollen wissen, dass ein Prophet, also ein Mann Gottes, bei ihnen war und dass er ihnen diese Wahrheit gesagt hat. Diese Wahrheit soll als solches in ihrem Gemüt wirksam werden. Und wann sie real sich umsetzt und bei vielleicht nicht allen, aber vielleicht bei einigen, dann auch zu anderen Entscheidungen führt, das bleibt Gott überlassen. Das ist nicht eine Angelegenheit von Hesekiel. Und das ist auch nicht eine Angelegenheit von uns. Wir haben nur die Aufgabe, das, was wir spüren, was gut und wahr ist, in dem Augenblick, wo uns die Situation begegnet, umzusetzen, wahrhaftig zu sein und fürsorglich zu sein. Denn das ist die eigentliche innere Aufforderung. Man kann sich sonst rausreden im Sinne von, ja, Gott hat nicht zu mir geredet. Ich bin ja kein Prophet oder so. Er redet immer zu uns. Und in dem Augenblick, wo unsere innere Liebe geweckt wird, ist das seine Sprache. Und diese Sprache, die verstehen wir. Die verstehen wir spontan. Aus dem heraus bestehen wir sogar. Und insofern ist das jetzt sozusagen eine Aufforderung, Mut zu entwickeln, Rückgrat zu zeigen, Zivilcourage, wie man das auch nennt, genau dort, wo es notwendig ist. Und sich nicht mit diesen billigen Ausreden zu verstecken, die sagen, ja, Mama, ich will mich da nicht einmischen, das ist mir zu riskant oder zu unangenehm und außerdem lohnt es sich gar nicht. Stellen Sie sich einfach umgekehrt vor, Sie machen einen saudummen Fehler. mit unglaublichen Nachteilen, wenn sie das tun. Und da gibt es aber jemanden, der das sieht und der weist sie darauf hin und sagt, hier, das ist nicht sinnvoll für dich. Sie merken, uff, ja tatsächlich. Er hätte sich's auch ersparen können. Hat er nicht. Ist das nicht das, was sie sich wünschen? Und damit ist das doch auch klar. Wenn wir diesen Wunsch haben, dass Menschen aus ihrer Fürsorge heraus uns die Dinge sagen, die notwendig sind, dann können wir das doch auch. Das ist genau das, was Jesus will. Liebet einander so, wie ich euch liebe. Das ist seine zentrale Aussage an seine Jünger gewesen und das gilt immer noch. Wir müssen uns umeinander kümmern. Wir sind alle füreinander verantwortlich. So wie er die absolute Verantwortung für uns ebenfalls übernimmt. Also, seien Sie mutig.